müssen halt normal reden.
Hallo und grüß euch bei Ist gleich, dem Südtiroler Podcast. Und heute schon zum fünften Mal bei mir ist wieder der David Gruber, der interessanterweise, wie wir alle, den Absturz von der chinesischen Raumstation Tiangong 1 überlebt hat. Glücklich, glücklich. Hoi David, grüß dich, geht's so gut?
Es geschehen noch Zeichen und Wunder, bin wieder da.
Und heute haben wir unseren zweiten Gast bei uns, und zwar eine gute Kollegin von mir im Institut für Minderheitenrecht, die Kerstin Wohnisch. Und wie man im Dialekt erkennen wird, sie ist keine Südtirolerin, deswegen haben wir heute richtig viel Vielfalt in der Sendung. Hoi Kerstin, grüß dich.
Hallo Marc, hallo David, danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns. Und überhaupt sind jetzt die Gäste, die das Bier selber mitbringen, die Liebsten.
Ja, ich habe mir gedacht, ich bringe euch ein bisschen was Steirisches mit. Und zwar ein Gösserbier. Das ist direkt aus dem Heimatbezirk von mir. Also ich komme aus dem Bezirk Leogen. Das wird dort direkt gebraut. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch was mit, damit ihr ein bisschen meine Heimat schmecken könnt. Nicht nur hören, mein Dialekt, sondern auch meine Heimat ein bisschen schmecken.
Sehr gut.
Super.
Sehr gut.
Unsere liebsten Gäste, auf das trinken wir jetzt, oder?
Das sind sagen. Sogar drei verschiedene.
Ja, natürlich. Wir haben die Vielfalt sogar im Bier.
Sogar im Bier. Also ich habe da ein Gösser Stickzwickel Dunkel.
Mhm. Oh. Das ist ins Auge gegangen.
Und ins Ohr.
Ja. Ich habe das Stiftstroh, das ist ein obergäriges von den Brauschätzen, ein relativ neues Bier. Schauen wir mal.
Ja, passt ja. Und ich habe einen Stiftzwickel hell. Schauen.
Nicht so.
Zum Wohl. Kerstin auf dich.
Kerstin, danke dir.
Danke für die Einladung.
So, bevor wir die Kerstin näher vorstellen und dann mit dir reden.
Ich habe getatscht.
Ja, bravo David.
Aber nicht auf Mikrofon.
Will mal kurz noch was klären, weil in den letzten Wochen immer wieder Leute zu uns gekommen sind und gefragt haben, wieso heißt der Podcast eigentlich Ist gleich? Und dann haben wir erst gesagt, Ist gleich? Aber dann haben wir gesagt, nein, jetzt werden wir das kurz doch ansprechen.
Ja, die Idee ist eigentlich von dir gekommen, Marc. Wir haben lange darüber diskutiert, wie heißt man in so einem Podcast? Irgendwas mit Wissenschaft soll es sein, und nach ist dir die zündende Idee gekommen, nicht Ist gleich, also Ist gleich Zeichen aus der Mathematik, das ist ja in unserem Logo drinnen, und es ist ja auch gleich, im Sinne, alles, was wir da machen, ist gleich, ob wenn es umkommt, ist super, wenn nicht, ist es eben gleich, und dann war das so ein bisschen die
genau,
Motivation also dahinter.
Einerseits das wissenschaftliche Zeichen, andererseits, dass wir uns auch selber ein bisschen mit Humor nehmen und das, was wir da machen, weil eben wir wundern uns ja, dass es wirklich Leute gibt, die uns jetzt schon zum fünften Mal zuhören.
Soll es geben.
Soll es geben. So. David, was war bei dir in letzter Zeit Spannendes? Ist was passiert? Außer natürlich der Absturz von der chinesischen Raumstation, die uns alle eingezogen hat, zumindest medial.
Ich muss sagen, ich habe mir ja gewünscht hätte ich mir, dass der bei uns irgendwo in der Nähe abstürzt, dann, oder in der Nähe, nicht auf Gummer, sondern in der Nähe von Gummer. Wir wären ja zum Tempel der Raumfahrtsüchtigen geworden, nicht? Das war ja von dem her wäre das eine super Sache gewesen. Das ist dann leider nicht passiert, ganz langweilig im Pazifik abgestürzt. Dafür haben wir etwas anderes gekriegt, und zwar die Sternendorf, also praktisch die Dörfer Steinegg und Gummer, und Gummer im Brustbeine der Armstadt, ist ausgezeichnet worden von einem Portal für Astrotourismus. Sowas gibt's. Für einen besonders dunklen Sternenhimmel und für das astronomische Angebot. Also ein Portal ist das Werbung, nicht Werbung macht, sondern auf dem man sozusagen buchen kann, irgendwelche Reisen und Urlaube mit astronomischem Charakter. Und wir sind da jetzt in diesem Portal vertreten und haben eine Auszeichnung in Gold erhalten. Also Gold im Sinne von der Dunkelheit und von der Reinheit des Sternenhimmels und vom Angebot, was wir in die Touristen liefern. Also das war das Highlight der Woche für mich. Unter anderem auch deswegen, weil ich da sehr viel organisatorisch mitgeholfen habe, dass das alles irgendwie, das hat ein paar Monate gedauert, dass das dann alles so funktioniert hat. Also wir sind jetzt ein Prädikat Gold, was der Sternenhimmel betrifft bei uns in Gummer.
Ja, gratuliere damit. Also bravo.
Geil.
Jetzt sind es offiziell die dunkelste Ecke Südtirols. Ich habe nicht gewusst, dass das da nicht kommt. Entschuldige, die müssen wir jetzt entschuldigen. Sehr wenig die Sonne hinscheint, aber ist auch auf Nacht extrem dunkel.
Dunkle Materie, dunkle Energie, dunkles Bier und dunkles Gummer. Marc, wie war es bei dir?
Ja, bei mir ist einerseits was passiert, was ich eigentlich vor ein paar Monaten noch nicht für Möglichkeiten gehabt habe. Nämlich ist der Minority Safeback war erfolgreich. Die Unterschriftensammlung von 1 Million Unterschriften ist erreicht worden. Gleichzeitig ist der notwendige Threshold, der in 7 Ländern notwendig gewesen worden ist, in 11 Ländern haben sie den erreicht. Auch in Südtirol. In Südtirol ist ein bisschen eine Last-Minute-Aktion. Da ist ja die Unterschriftensammlung erst in den letzten Wochen wirklich losgegangen und in Italien eben. Ich sage Südtirol natürlich ist also als Land Italien, was gezählt wird, aber die meisten Stimmen sind de facto wirklich aus Südtirol gekommen, ein paar aus Aosta und aus Friuli-Venezia, aber Großteil wirklich effektiv aus Südtirol. Und ja, eben 11 Länder, also es war erfolgreich. Und ich habe in der letzten Woche eben ein paar Interviews geben müssen zu dem Thema und ganz viele, nicht nur die Medien, sondern auch so Leute, die ermutigt haben, selber zu schreiben und gesagt, ja, super, wie geht es jetzt weiter? Ändert sich de facto was? Ändert sich wirklich für die Einzelperson jetzt schon was? Und die haben natürlich sagen müssen, nein, noch nicht. Weil der nächste Schritt, der passiert ist, jetzt werden diese 1 Million Unterschriften von den jeweiligen Ländern, in denen sie gesammelt worden sind, geprüft, also von den nationalen Behörden. Das heißt, Italien kontrolliert sozusagen die Unterschriften, die in Italien gesammelt worden sind, Österreich, die in Österreich und so weiter und so fort. Und dafür haben sie eine 3-Monats-Frist. Und dann nach dieser 3-Monats-Frist kommt es erst zu einer Anhörung zwischen dem Promotorenkomitee und der Kommission und dem Parlament. Also dann kommt es zu einer offiziellen Anhörung in Europa und dann muss man erst schauen, effektiv, ob die Kommission sagt, ich werde aktiv oder nicht. Also die Kommission ist rechtlich nicht verpflichtet, sozusagen diese Maßnahmen, diesem Safeback, die wir ja schon besprochen haben, enthalten sind, umzusetzen. Sie ist nur verpflichtet, diese Anhörung zu machen und dann eine schriftliche Antwort zu geben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass sich also von heute auf morgen nichts ändern wird. Nichtsdestotrotz, sage ich, ist diese Safeback-Initiative sehr wichtig, um wieder die Anliegen von Minderheiten auf europäischer Ebene stärker zu promoten, weil in den letzten Jahren, so seit den 90er Jahren, ist das sehr stark zurückgegangen. Minderheiten waren kein großes Thema in Europa. Zumindest nationale Minderheiten. Wir werden ja heute wahrscheinlich mit der Kerstin über religiöse Minderheiten reden. Vielleicht waren die sogar präsenter in Europa, auch jetzt durch die Flüchtlingskrise und so weiter. Das werden wir vielleicht dann noch mit der Kerstin.
Ich will leid betonen, bevor der Safeback cool war, haben wir ihn gebracht. Das heißt eigentlich... Eigentlich kann Südtirol uns danken, dass wir das umgesprochen haben. Ohne uns war das nie so weit gekommen.
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, da war die Kampagne, die das Land Südtirol in den letzten Wochen gemacht hat, ausschlaggebend. Aber ja, wir können es vielleicht
eine Mini-Eckele abschneiden. Vielleicht können wir die Astats fragen, ob sie so eine Umfrage gemacht haben, als die nicht gehört haben.
Ui, das Thema will ich jetzt sagen. Ja. Kerstin, jetzt würde ich dir gerne unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und ich hoffe, ich erzähle jetzt nicht zu viel Blödsinn, im Fall korrigierst du mich bitte. Gerne. Also die Kerstin ist seit circa einem Jahr an der EURAC in Bozen und sie beschäftigt sich vor allem mit religiösen Minderheiten und Frauenrechten im Islam und sie hat, also das finde ich auch interessant, dass wir sie heute als Studiogast haben, sie hat einen Master in Recht und einen in religiösen Studien, oder wie heißt das genau?
Konkret Religionswissenschaften.
Religionswissenschaften, genau, Dankeschön. Bitte gerne. Und zwar hat sie eben einmal eine Arbeit geschrieben zu religiösen Minderheiten im islamischen Recht und einmal eine Arbeit zu den Auslegungen des Korans von der Frauenseite her. Genau. Und schreibt gerade eben ein PhD jetzt. Zu was genau, Kerstin? Sag's uns.
Und zwar wie man am besten in einem europäischen Staat religiöse Vielfalt rechtlich abbildet. Also welche rechtlichen Instrumente bedarf es, um islamische Vielfalt abzubilden, sodass es auch für die Mehrheitsgesellschaft noch passt. Also ich versuche da wirklich auszutarieren, wie viel kann man zulassen, wie viel braucht es auch, um zuzulassen und wo sind die Grenzen, sodass die Mehrheitsgesellschaft nicht das Gefühl hat, wir werden plötzlich alle islamisiert oder überrannt. Das ist ja so das Narrativ, was man jetzt immer in den Medien, in der Politik wahrnimmt und ich versuche da immer einen Mittelweg zu finden.
Super. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das noch sagen. Also sozusagen eine Homebase ist nämlich nicht die Jarak, sondern auch die Uni Graz. Und du bist sozusagen jetzt eben für kurze Zeit hier an der Eurak einmal und deswegen beschäftigst du dich vielleicht jetzt auch ein bisschen mit Südtirol in deiner Arbeit. Ja. Aber ich glaube, was uns natürlich interessieren wird, erst einmal ist, wie bewertest du vielleicht die Situation, die Debatte im Islamismus, gerade jetzt in Österreich, weil die ist ja sehr, sehr heiß.
Die ist sehr heiß, sehr aufgeladen. Danke auch an die neue Regierung, die wir haben. Gerade auch im Hinblick auf die Regierungsbeteiligung von der FPÖ gibt es eigentlich kaum mehr ein Thema, das noch sachlich neutral diskutiert wird. Vor allem, mir kommt im Moment immer sehr vor, man schlägt sehr mit der Islamismuskeule um sich, ohne wirklich fundierte Faktenlage zu haben, ohne auch vielleicht mal die muslimische Stimme, die muslimische Seite zu Wort kommen zu lassen. Und vieles ist einfach Scheindebatte meines Erachtens, beziehungsweise was wir jetzt gerade sehen, eben mit diesem Vorschlag von einem Kopftuchverbot in öffentlichen Schulen, beginnend bei der ersten Schulstufe, eigentlich so etwas wie Anlassgesetzgebung. Weil wenn man sich anschaut, wie viele Kinder denn tatsächlich in den Schulen ein Kopftuch tragen, so ist die Zahl verschwindend gering. Ähnliches konnte man beim Burka-Verbot sehen. Also da war es ziemlich ähnlich. Die paar Burka-tragenden Frauen, die wir haben, konzentrieren sich vorwiegend auf Wien. Im Sommer ist es ein bisschen mehr, weil sehr viele Touristen aus Saudi-Arabien, aus Katar, aus sonstigen Ländern kommen. Aber in Wahrheit, wenn man da ein bisschen einen entspannteren Zugang hätte, ein bisschen eine pragmatischere Lösung, die man in den Jahren davor in Österreich durchaus gehabt hat, hätte es dieser Gesetzgebung gar nicht bedurft. Und wenn man sich jetzt anschaut, was aus dem Burka, also aus diesem Verhüllungsgesetz eigentlich geworden ist, es hat glaube ich, 50 Amtshandlungen gegeben, überhaupt nur seit Oktober, wobei, glaube ich, wirklich nur eine wirklich abgestraft worden ist und die versucht, das Verbot ja zu kippen. Die versucht, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Und der Rest waren Straßenmusikanten, die halt mit einer Pferdemaske gespielt haben und eine Anzeige gekriegt haben. Ein Hai, also ein Student, der als Hai verkleidet vor einem McShark Store in Wien für Telefone und MacBooks Werbung gemacht hat, den hat es betroffen. Das heißt, in Wahrheit ist das Kosmetik meines Erachtens. Es gibt Probleme, die gehören angesprochen, ganz klar. Und ich bin wirklich eine Gegnerin von irgendeiner Zwangsislamisierung, einer Vorschrift, die Mädels vorschreibt, sie müsst ein Kopftuch auch setzen, auch streng religiöse Eltern, die mit den Kindern und plötzlich ab 6, 7 Jahren musst du ein Kopftuch aufsetzen, das geht nicht. Aber jetzt von staatlicher Seite her das regulieren zu wollen, finde ich einfach den falschen Zugang, weil man sieht zum Beispiel auch im Iran, genau da haben wir ja eine staatlich aufoktroyierte Kopftuchpflicht, ich meine, das ist das krasse Gegenteil, aber man sieht, dass es eigentlich von der Gesellschaft sehr abgelehnt wird und dass es in Wahrheit das Problem nicht löst, sagen wir mal so. Das heißt, ich plädiere für einen viel entspannteren und sachlicheren Zugang zu dem ganzen Thema.
Das Kopftuchverbot wird zurzeit nur diskutiert,
aber genau. Es ist noch nicht umgesetzt. Die Regierung hätte das aber gerne und ich denke mal, sie werden auch einen Weg finden. Nur so, wie sie es jetzt formuliert haben, geht es ja sehr stark in Richtung wirklich nur islamische Kopfdeckung verbieten und das wird rechtlich auch nicht halten. Weil wenn, müsste man es wirklich breit anlegen und sagen, okay, alle religiösen Bedeckungen.
Dann dürfen die dann auch kein Kopftuch mehr haben.
Keine Kippa zum Beispiel.
Ja, Kippa.
Genau. Oder ein Kreuz sichtbar zu tragen. Aber so im Moment, wie es artikuliert wird, sieht man ganz genau, es zielt auf die Muslime ab. Und es führt wieder noch zu einer tieferen Spaltung und mir kommt vor auch wirklich zu einer Aufhetzung. Und einer noch verstärkteren Ausgrenzung.
Okay. Kerstin, was mich interessieren wird, weil es ist ja total interessant, was du da machst. Mich würde interessieren, wie du eigentlich selber dazu gekommen bist und auch vielleicht ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer kurz nochmal deinen Alltag kurz nachzeichnest, weil ich weiß, du warst in Palästina, du wirst in ein paar Monaten im Iran sein und ich denke mal, also das sind sicher total spannende Erfahrungen, die du da vor Ort machst.
Genau, das sind richtig spannende Erfahrungen, die halt auch ganz stark in meinen Alltag einfließen. Angefangen hat es 2003, 2004. Ich habe während dem Studium in einem Reisebüro gearbeitet, einfach weil ich mein Studium selber finanzieren habe müssen. Meine Eltern haben das Geld nicht gehabt. Und es war ganz ein kleines Reisebüro und wir waren einer der ersten Reisebüros in Österreich damals, die eine Libyen-Reise angeboten haben. Und mein Chef hat mich mitgeschickt als Reiseleiterin. So hat es eigentlich angefangen. Und vor der Reise habe ich schon sehr Angst gehabt, muss ich sagen, und mit einem mulmigen Gefühl, weil man immer hört, der Frau ist nichts wert und du wirst nichts erreichen und du als Reiseleiterin kannst gleich vergessen und hin und her. Und eigentlich hat sie genau das Gegenteil dann ausgestellt. Wir sind sehr herzlich willkommen geheißen worden und auch ich als Frau habe durchaus für die Gruppe verhandeln können, in Hotels, in sonstigen. Das heißt, eigentlich genau das Gegenteil ist eingetreten. Mhm. Und da hat mich das zum Faszinieren angefangen. Und ich habe mich dann zurück in Graz viel mehr eingelesen in die Thematik, hab dann auch, bin an die Translationswissenschaft gegangen und habe 1,5 Jahre lang Arabisch dazu gemacht, weil es mich einfach wirklich interessiert hat. Und ich habe irgendwie den Wunsch gehabt, das nachvollziehen zu können, lesen zu können in der Originalschrift. Ja, so hat es angefangen. Ja, eigentlich. Ich bin dann danach 4 Jahre sehr viel im Libanon gewesen, weil ich für ein Hilfsprojekt mitgearbeitet habe, also ein Bildungsprojekt für Palästinenser in Flüchtlingscamps im Libanon. Mhm. Das hat natürlich auch mich sehr geprägt, vor allem der Libanon sehr spannend, weil Christen, Muslime so eng nebeneinander leben und miteinander erleben, ohne jetzt, natürlich gibt es Reibereien, aber das hat mich sehr fasziniert, dieses Modell. Ich war dann, so wie du richtig gesagt hast, in Palästina, habe dort an der Uni Summer School gemacht und dann noch einen Monat Forschungsaufenthalt angehängt. Ja, also so bin ich dazu gekommen zur Materie und die lässt mich eigentlich nicht mehr los.
Ja, super.
Ja, und am Arbeitsalltag, also was ganz wichtig ist für mich, ist eben Medienanalyse, also was ist halt schon wieder geschrieben worden, welche Politiker sagt schon wieder was, wie geht in welche Richtung. Auch viel, aber immer wieder zu schauen, was ist in der arabischen Welt, was wird gerade innermuslimisch diskutiert, welche Debatten gibt es da, wie versucht man da den Islam neu zu interpretieren, neu zu leben, vor allem auch im Hinblick auf Frauenrechte und auf feministische Bestrebungen, die es durchaus gibt dort. Das ist eigentlich so ziemlich mein Alltag. Beziehungsweise auch sehr viel Kontakt zu den Communities. Also in Österreich bin ich schon sehr stark. Ich gehe wirklich in Moscheen rein, ich rede mit den Imamen, soweit es sprachlich geht. Das ist nicht immer der Fall. Und jetzt versuche ich das gerade immer in Südtirol zu machen, weil ich denke, das ist ein großer Bedarf da, zu schauen, wer ist überhaupt da, welche Communities gibt es, welche Wünsche haben die, wie kann man damit umgehen, wie kann man schauen, dass man das vereinbar macht, Südtiroler und Muslime zu sein, gleichzeitig.
Mhm. Wie viel gibt es da, also in Südtirol?
In Südtirol so Schätzungen 15.000 bis 20.000 sind mittlerweile da.
Mhm. Also, ja, okay. Mhm.
Mhm. Siehst du eigentlich auch Unterschiede dann zwischen Österreich, zwischen den Communities in Österreich und in Südtirol?
Ja, schon, ganz stark. Also wie in Österreich, von den Communities her gesehen, ist das eine ganz andere Ausgangsposition, weil der österreichische gesetzliche Rahmen ganz anders ist als da. In Österreich ist der Islam seit mehr als 100 Jahren anerkannt. Wir haben zum Beispiel islamischen Religionsunterricht in allen Schulen seit 1981. Das heißt, diese lange Tradition, die wir schon haben. Man hat da in Österreich viel eher das Gefühl, also man hatte es jetzt bitte nicht mehr, aber bis vor kurzem, dass das eher sehr pragmatisch geregelt wird und die sind da, damit gehen wir um, die haben Rechte und solange sie sich integrieren, das passt. Eben deswegen auch den Religionsunterricht. Es gibt islamische Seelsorger für das Gefängnis, für das Bundesheer zum Beispiel, all diese Dinge. Und das fördert hier die Strukturen und das merkt man in den Communities, gerade auch wenn man ich habe sehr viel mit jungen Muslimen zu tun, da in Bozen genauso wie in Graz. Und das merkt man, dass da ganz ein unterschiedlicher Zugang ist. Bei den Jungen hier ist viel mehr die Religion oder sowas wie ein sehr starker identitätsbildender Faktor, auf den sie sich zurückkonzentrieren und den sie noch viel stärker leben. In Graz ist das ein Teil der Identität, aber die steirische Identität überlagert das schon langsam. Religion spielt eine Rolle, ja, aber nicht mehr so die hauptidentitätsbildende Rolle, sage ich jetzt einmal. Und da in Südtirol ist es dann noch ein bisschen was anderes, weil einfach die Strukturen auffallen. Mir kommt vor, weil gäbe es vielleicht Imame, die lokal ausgebildet worden sind, da in Südtirol, oder die einen Religionsunterricht anbieten, der einen Islam lehrt, der offen ist, der weitergedacht werden kann, der die Bedürfnisse der Jugendlichen adressiert, würde es vielleicht auch anders ausschauen. Aber eben aufgrund dieser unterschiedlichen Ausgangslage von den gesetzlichen Rahmenbedingungen anschauen, ist das wirklich ganz was anderes.
Riskiert man in Südtirol eher so mehr Parallelgesellschaften dann in dem Sinne?
Bis zu einem gewissen Grad denke ich schon, ja. Weil man ja auch ganz oft nicht weiß, was wird in den Moscheen gepredigt. Oft ist es ja das Problem, der Imam kommt aus Ägypten, ist ein alter Mann, teilweise, also hat oft keine fundierte theologische Ausbildung. Predigt oft nur in Arabisch, weshalb mir zum Beispiel die Jugendlichen da in Südtiroler Kontext, muslimischen Jugendlichen erzählt haben, sie müssen ganz oft die Predigten übersetzen für ihre Eltern, für Leute, die beten wollen, weil der Imam oft irgendein Arabisch spricht, das aber die muslimische Gemeinschaft da gar nicht wirklich spricht, beziehungsweise oft auch nicht versteht. Das heißt, die übersetzen dann aufs Italienische.
Zwei Fragen habe ich da eigentlich. Ja. Erstens mal, wie wird man eigentlich zum Imam? Mhm. Wie wird man, also da gibt's ja du hast mir das damals einmal erklärt, es gibt keine höchste Instanz. Also Priester wird man ja geweiht, nicht?
Genau,
von einem Kardinal, glaube ich. Bischof. Bischof, okay. Und erstens das, und wie kann man eben, du hast ja schon ein bisschen angesprochen, dem entgegenwirken, oder was wäre aus deiner Sicht wünschenswert, dass man macht einfach in der Gesellschaft, um dieser Bildung, sagen wir, entgegenzuwirken von dieser Identifikation nur ausschließlich über die Religion eben.
Nicht nur,
darf ich vielleicht auch ganz kurz noch einhaken, weil du hast davor Stichwort gemacht, das ist ein bisschen einen offenen Islam predigen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da wäre ganz wichtig, wenn wir das vielleicht kurz auch im Rahmen von dieser Frage beantworten können, sozusagen, wer ist denn sozusagen der Sprachrohr des Islamismus? Das ist ja ganz schwierig, aber für Außenstehende ist, also in den Gesprächen, die wir auch so in Pausen und so geführt haben, kommen mir vor, also du hast eine sehr differenzierte Sichtweise, und bei uns in Europa kommt auf den Islamismus, das ist eins. Also das ist so, genau. So und immer ja negativ wird das gesehen, auch medial und so weiter und so fort. Deswegen grundsätzlich wäre mal interessant, wenn du jetzt ganz basic uns kurz erklärst, was vielleicht für Strömungen gibt oder wie genau die Auslegung funktioniert, vielleicht vom Koran und das kurz erklärst.
Also da müssen wir halt einen Schritt zurück, weil Islamismus ist ja eigentlich der politische Islam. Das heißt, der Islam, so wie er sich politisch ausdrückt, und das ist ganz stark ein relativ junges Phänomen, das eine Antwort der muslimischen Welt auf die Erfahrungen mit dem Kolonialismus ist. Also gerade auf das hin haben die reagiert. Es gibt mehrere Vordenker dieser Strömung. Der eine ist der Hassan al-Banna, der war 1923 ungefähr in Ägypten, der ist groß geworden damit. Und da sind viele darauf aufgesprungen, auf dieses. Der hat darauf abgezielt, einfach die Gesellschaft von unten wieder zu re-islamisieren, zurück zu den Werten vom Mohammed, vom Religionsstifter, zu einem frommen Leben, um die Erfahrungen des Kolonialismus zu überwinden, um quasi die Rückständigkeit der arabischen Welt, eben, um dem etwas entgegenzusetzen. Der hat eigentlich noch relativ friedlich, seine Versionen waren sehr friedlich, aber die danach kommen sind, haben das natürlich auch mit Waffengewalt versucht durchzusetzen. Und auf diese Strömung hin, das ist eben dieses eine, die Muslimbrüderschaft ist daraus entstanden, die mittlerweile global agiert. Also die sind sehr stark vertreten, teilweise mittlerweile auch schon in Universitäten, sind stark im Westen engagiert. Die versuchen teilweise eben von unten drauf, also die Gesellschaft wirklich von unten zu islamisieren. Sie erreichen sehr stark auch die jungen Muslime, weil sie einfach sehr viel Wert auf Gemeinschaft setzen, auf ethische Werte, auf soziales Handeln. Und damit erreichen sie viel auch bei den Jugendlichen, gerade die auf Identitätssuche sind teilweise. Und das andere ist der Islam, der aus Saudi-Arabien exportiert wird, der Wahhabismus, der eine sehr rigorose, eine sehr strenge Interpretation des Islams ist. Und die natürlich mit Hilfe der Petrodollars genauso missionieren und die ganz stark aktiver zum Beispiel im Balkan sind. Also da sieht man sehr stark, dass die auch dort den sehr offenen, teilweise sogar sufistisch angehauchten Islam von Bosnien teilweise auch unterwandern. Und die Saudis haben Geld, die können sich Moscheen leisten, die können auch Prediger senden. Also das sind so zwei große Strömungen. Dann gibt es noch immer wieder die Salafisten, die oft in Deutschland zum Beispiel auffallen durch Koranverteilungen und Sonstiges. Die sind alle so unter diesem breiten Spektrum des Islamismus zusammenzufassen. Und die kriegerische Ausbreitung oder beziehungsweise die negative Facette ist halt dann wirklich der Terrorismus und der Dschihad, den man da immer wieder sieht bei den Anschlägen. Und ganz generell zur Koranauslegung. Das Problem ist halt, so wie du es so richtig gesagt hast, es gibt keine Instanz im Islam, also keine oberste Instanz, so wie zum Beispiel den Papst, der das Monopol auf die Auslegung hätte. Im Prinzip die sunnitisch-muslimische Seite, es gibt die Hauptströmungen Sunniten und Schiiten, und die sunnitische Seite, die Mehrheit der Muslime, also 85% der Muslime weltweit, sind Sunniten. Und die Stelle, die für sich behauptet, die Auslegungsoberhoheit zu haben, ist die Al-Azhar-Universität in Kairo. Und wenn die ein Fatwa, also ein Rechtsgutachten, rausgibt, folgen teilweise die Muslime dann dieses Rechtsgutachtens. Das Problem an der Sache ist aber auch wieder, dass die, gerade wenn es um Frauenrechte geht, dass die Al-Azhar sehr, sehr lange männlich dominiert ist und sie untersteht halt dem ägyptischen Staat. Und das ist auch wieder ein Problem im Hinblick auf die Anwendung von der Scharia in Bezug auf Frauenrechte und diese Dinge. Im Prinzip aber, wie man Imam wird, teilweise kommen die Imame eben von der Al-Azhar-Universität. Viele werden in Saudi-Arabien ausgebildet. Da haben wir dann wieder den Import von den wahhabistischen Strömungen. Was Österreich betrifft, kommen sehr viele Imame aus der Türkei, weil man einfach historisch gesehen enge Beziehungen zur Türkei hat. Es gibt, ich glaube, der Großteil oder zwei Drittel der Muslime in Österreich waren bisher türkisch geprägt. Das heißt, wir haben wirklich die türkischen Imame im Haus. Wir haben in Österreich, wir haben sehr viele Moscheen, die der Türkei, von der Türkei auch finanziert worden sind bisher. Und das ist natürlich ein Problem. Mhm. Und wie man dem entgegenwirken kann, denke ich einmal, wäre wirklich zu schauen, dass man Imame im Land ausbildet. Weil dann hat man eine Kontrolle, zumindest teilweise, was man lehrt, wie, welche Strömungen diese Imame ausgesetzt sind. Und man lehrt ihnen auch die Vereinbarkeit von Demokratie, von Gleichberechtigung der Frau, also säkulare Werte, teilweise demokratische Werte. Und ich denke, das ist ein ganz guter Weg, den man gehen könnte. Und der zum Beispiel in Wien, an der Universität in Wien, gibt es seit 2016 das Studium für islamische Theologie. Das heißt, man versucht in Österreich mittlerweile Imame selbst auszubilden. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Weg. Und parallel zu der Ausbildung von Imamen haben wir in Österreich eben die Tradition, dass wir auch die Religionslehrer selbst ausbilden, muslimische Religionslehrer. Anfang der 80er sind die auch die Lehrer aus der Türkei und sonst wo importiert worden. Mittlerweile haben wir eine lange Tradition und wir bilden die selbst aus. Und ich denke, das ist schon ein Weg, der richtungsweisend ist, weil mit im Staat ausgebildeten Religionslehrern hat man eher die Möglichkeit auf Kinder zum Beispiel, so wie jetzt eben der Fall ist, die versuchen, vor der Pubertät noch das Kopftuch aufzusetzen. Da könnte man als muslimischer Religionslehrer auf Eltern einwirken versuchen. Und das war bis jetzt in Österreich der Fall. Deswegen verstehe ich ja nicht, warum die Regierung plötzlich um sich schlägt und mit so einem Kopftuchverbot daherkommt, wenn es eigentlich andere Mittel auch gäbe, dieses Problem zu regeln.
Du hast es eh schon so kurz angesprochen. Ich habe einen Artikel von dir gelesen im Internet, einen Blogartikel, den werden wir in die Shownotes verlinken, über islamischen Feminismus. Mhm. Und vielleicht kannst eben, also ich habe ihn gelesen, aber wer es jetzt nicht gelesen hat, würde ich ganz, also vielleicht so kurz argumentieren. Also gibt es sowas überhaupt, ne, so ein islamischer Weg, weil ja. es passt ja irgendwie so, klingt in der ersten Sinn immer so ein paradox, also, genau. Ja. Also eben die Frau ja eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle, also kriegt man so mit als jetzt Europäer, ne, also die Frau wird unterdrückt in allen möglichen Varianten und Richtungen. Da kursieren ja auch im Internet diese Bilder, wo über Frauenrechte an Universitäten diskutiert wird, dann sieht man einen Sitzungssaal nur mit Männern. Ja. Nicht?
Und am Podium meistens auch nur Männer, die
genau,
diskutieren.
Nicht? Genau, und jetzt eben, das klingt so komisch, islamischer Feminismus, und vielleicht kannst du kurz dazu was sagen. Also eben, gibt es sowas und wie schaut der grundsätzlich
aus? Okay, ja, das gibt's. Und für mich erstaunlicherweise schon sehr lange. Die Bewegung gibt es zum Beispiel in Ägypten schon seit 1923, also schon wirklich eine lange Tradition, wo Muslime selbstständig für sich versuchen, den Koran neu zu interpretieren, um eben diese patriarchalischen Strukturen aufzubrechen, um vielleicht mit neuen Gesetzgebungen auf sich aufmerksam zu machen, mit Gesetzgebungen, die die Rechte der Frau stärken. Und im Gegensatz zum westlichen Feminismus ist eben die Stärke des islamischen Feminismus, dass er wirklich aus der Religion heraus argumentiert. Er versucht eine neue Interpretation vom Koran, von der wichtigsten Quelle der Religion und der Sunna, das ist die zweitwichtigste Quelle. Das ist dann so die Aussprüche und Lebensweisen halten und das Vorbild des Propheten wird unter der Sunna verstanden. Und die beiden Quellen, Koran und Sunna, sind eigentlich zusammengefasst ein Großteil des islamischen Rechts. Das heißt, Recht im Islam basiert eigentlich auf diesen zwei Quellen, die man natürlich interpretieren muss, um wirklich eine anwendbare Rechtsnorm ableiten zu können. Und diese Interpretation, diese Auslegung, um eine Rechtsnorm erzeugen zu können, war Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, in männlicher Hand. Und natürlich kann man dann, das Auslegung ist auch immer wieder mit Macht verbunden, Gesetze schreiben ist mit Macht verbunden. Das heißt, es hat sich eine sehr, sehr patriarchale Sichtweise, eine sehr patriarchale Gesetzgebung durchgesetzt im Islam. Und ich will gar nicht leugnen, dass es die Unterdrückung gibt, dass es auch, dass es Gesetze gibt, die Frauen weniger Erbrecht zum Beispiel zusprechen oder Frauen verbieten, das Haus ohne den Mann zu verlassen. All diese Dinge, die gibt's und diese Probleme müssen angesprochen werden. Und genau da haken die Frauen ein. Und versuchen eben mittels einer historisch-kritischen Auslegung, mittels grammatikalischer Analyse, zu Hilfe des Internets, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln. Also sie sind nicht nur Rechtswissenschaftlerinnen oder Theologinnen, sondern auch Anthropologinnen, Soziologinnen, die sich dieser Bewegung, die gibt es mittlerweile teilweise weltweit, es gibt ein weltweites Netzwerk mittlerweile, der anschließen und versuchen eben mit gendergerechten Interpretationen aufzuzeigen, pass auf einmal, das ist nicht wirklich göttliches Recht, sondern es ist menschengemachtes Recht, meistens männlich gemachtes, also von Männern gemachtes Recht. Und das kann man sehr wohl angreifen. Das ist nicht ewig gültig, das ist nichts Göttliches. Wir können das neu interpretieren und einer zeitgemäßen Gesetzesnormierung zugrunde führen. Und die Frauen haben relativ viel, okay, das nehme ich zurück, teilweise Erfolg Wenn man sieht, in Marokko zum Beispiel haben sie eine Änderung des Familienrechts bewirkt, in Tunesien zum Beispiel auch in Jordanien, teilweise werden Gesetze geändert. Klar, es geht langsam, es gibt viele Rückschläge und die Bewegung ist auch nicht einheitlich. Es gibt auch da im islamischen Feminismus, wie sonst bei den Feminismen und bei all diesen Bewegungen auch, verschiedene Richtungen und Strömungen. Aber im Grunde genommen ist es etwas, was man durchaus unterstützen kann. Und es muss nicht immer nur die westliche Sichtweise sein, sondern es gibt auch aus der Tradition heraus etwas, was man durchaus wahrnehmen kann und unterstützen kann.
Kerstin, ich wollte fragen, eben genau, wie ist diese Bewegung so strukturiert? Also hauptsächlich Akademikerinnen oder Wissenschaftlerinnen? Oder wer sind sozusagen da die Wortführer in dieser Bewegung?
Nicht nur Akademikerinnen und auch nicht nur wirklich, wie ich schon gesagt habe, es sind nicht nur Theologinnen. Es ist ganz breit aufgestellt, akademisch breit aufgestellt, aber auch viele Frauen, die NGO zum Beispiel leiten. Also auch wirklich die breite teilweise die Zivilbevölkerung, die mit einbezogen worden ist. Und ich finde es auch ganz spannend. Da gibt es einen Film, wer Zugang zu YouTube hat. Ich glaube, er heißt Making Waves. Da kann man sich diese Bewegung anschauen und da geht es auch konkret darum, zum Beispiel in Afrika, was diese Frauen erreicht haben im Hinblick auf Genitalverstümmelung. Da gibt es eine Bewegung und die haben es geschafft, in Ghana zum Beispiel die religiösen männlichen Führer davon zu überzeugen, dass das keine religiöse Praxis ist und dass auch die Männer mittlerweile dafür eintreten, dass diese Genitalverstümmelung verboten wird. Und es ist doch ein schöner Erfolg.
Super, ja, absolut. Also ich glaube, den Film Making Waves, den können wir dann auch in die Shownotes setzen, gerne. Weil, also ich schaue mir sicher an.
Ist klar.
Um das vielleicht ein bisschen aufzulockern, Kerstin. Ich schreibe ja nach wie vor an einer Folge für Reis Südtirol zum Thema Mondkalender und also in dem Sinne, was dem Mond alles so angedichtet wird. Und im Zuge dieser Recherche bin ich auf eine Studie gestoßen, die in Kuwait durchgeführt wurde. Und zwar ging es um den sogenannten Transsilvanien-Effekt, der bei den Mondgläubigen eine sehr bekannt ist. Also dass praktisch der Mond, wenn er scheint, dass er dann alle möglichen Verrücktheiten auslöst in der menschlichen Psyche. Das nennt man diesen Transsilvanien-Effekt. Im Italienischen das Wort Lunatico, also hat er auch mit dem Mond dann zu tun. Und dann mich gewundert, warum ist die Studie genau in Kuwait gemacht
worden. Berechtigte Frage.
Ja, eben. Und im Abstract von diesem Paper, das wir dann durchgelesen haben, wird dann einfach so fast schon beiläufig in einem Nebensatz erwähnt, eben ja, Kuwait deswegen, weil Muslime nicht an den Mondkalender glauben. Also nicht an diese Interpretation, man soll jetzt lüften oder Haare schneiden, Nägel schneiden, keine Ahnung was. Also angeblich glauben Muslime nicht und deswegen war der Grund, warum sie vor allem muslimische Menschen überprüft haben, die in eine Psychiatrie eingeliefert worden seien, um zu vermeiden, dass da irgendwelche Patienten sich befinden, die aufgrund einer selbst erfüllenden Prophezeiung eingeliefert werden. Ja. Also sprich in Europa hätte man die Sorge, jemand sieht den Vollmond und denkt sich, ah, heute müsste ich spinnen, ne? Und dann wird er eingeliefert oder lässt sich einliefern. Und das wollten die damit verhindern. Jetzt meine Frage, bist du jemals in deinen Untersuchungen, Forschungen auf dem Thema Mondkalender gekommen zufällig? Also stimmt das, dass Muslime nicht an sowas glauben oder wie schaut das so aus, so ganz allgemein?
Also ganz allgemein gesehen, der Mond hat ja schon eine große Bedeutung im Islam, weil danach richtet sich zum Beispiel Ramadan und all diese Dinge, die richten sich sehr stark nach der Sichtung des Mondes. Aber so einen Kalender tatsächlich hätte ich noch nicht gesehen. Ich habe wirklich meine Freunde in Bosnien und in Pakistan auch ein bisschen auf das Thema angesprochen und die sagen, na, sowas gibt es gar nicht. Es gibt aber so kulturell religiöse Bräuche, dass man sie zum Beispiel am Donnerstag in der Nacht nicht die Haare schneiden soll. Dass man
am Donnerstag
in der Nacht nicht die Haare schneiden soll. Dass Beziehungen am Freitag besonders unter göttlichen Segen stehen. Solche Dinge gibt es schon, sind jetzt aber nicht wirklich mit dem Mond verbunden.
Ah, interessant, okay.
Also, und am Dienstag sollte man auch sich die Fingernägel nicht schneiden. Also solche Dinge, die gibt es, aber das ist jetzt nicht auf den Mond zurückzuführen, sondern das ist wahrscheinlich irgendwie...
Oh, sind die dann direkt auf den Koran zurückzuführen oder sind die einfach nur so Volksglauben?
Genau, Volksglauben. Ja. Auf den Koran auch nicht und auf die Hadithe, also auf die Sunna-Überlieferungen vom Propheten auch nicht. Das habe ich mich extra nachgeschaut. Okay. Nein, gibt's nicht. Es gibt ein Hadith, wo der Prophet befragt worden ist zum Dattelanbau. Irgendeiner ist auf der Dattelbalme herumklettert und wollte vom Prophet wissen, ob er die jetzt so oder so schneiden soll. Und der Prophet hat halt irgendeine Aussage gesagt. Und die Balme hat im ganzen Jahr keine Datteln mehr getragen. Und daraufhin ist man halt zum Propheten gegangen und gesagt, na Moment einmal, was war das jetzt für Offenbarung? Mein Palme quasi ist nicht mehr fruchtbar. Woraufhin dann der Prophet gesagt hat, naja, ihr müsst schon unterscheiden, ob ich jetzt in meiner Eigenschaft als Prophet spreche oder als Privatmann. Und daraus wollen viele gläubige Muslime ableiten, dass es eben vom Propheten sicher nicht so einen Kalender geben kann, weil er keine Ahnung von diesen Dingen hat quasi. Okay. Wie sehr das jetzt an den Haaren herbeigezogen ist und nur eine Argumentation, um das zu vermeiden, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, aber...
Und, Entschuldigung, wenn wir gerade dabei sind, also Mondkalender nah, in dem Sinne, dass also dieser Einfluss des Mondes auf, und so Sternzeichen, horoskopmäßig oder so, sind die dann unten irgendwie, im muslimischen Bereich gibt es sowas, dass du jetzt dass spontan jetzt die erinnern könntest, schon mal sowas gesehen zu haben, in irgendeiner Zeitung vielleicht, bei uns gibt es ja in jeder Wochenzeitung und Tageszeitung, irgendein Horoskop.
Sowas gibt es schon da. Also nach den Sternen richtet man sich schon. Mhm. Aber man versucht halt dann immer wieder das auch im Glauben zu legitimieren. Ne? Dass man nur sagt, okay, der Stern leuchtet halt und bedeutet das oder das weniger. Also es ist ganz, ganz stark der Bezug auf den Glauben.
Auf den Glauben, okay.
Ja. Ja, Kerstin, dann vielleicht schon zum Abschluss langsam sozusagen, wie siehst du, wie sollte vielleicht Südtirol, aber auch eben Österreich sozusagen, du hast schon gesagt, es wäre eine wichtige Sache, wäre vielleicht Imame selbst auszubilden.
Zum Beispiel, ja.
Vielleicht, was siehst du noch, was zu einer guten Integration, aber auch einem guten Zusammenleben führen könnte? Vielleicht eben, weil mir kommt einfach eben vom Medialen, es wird immer das gleiche Bild transportiert, immer negative Schlagzeilen, eben auch, wie du jetzt erklärt hast, eben mit dem Kopftuchverbot, das eigentlich gar nicht so ein großes Problem ist, wie es medial gemacht wird oder auch politisch gemacht wird. Deswegen vielleicht so als Abschluss auch, was würdest du jetzt empfehlen, der Politik oder dem Verantwortlichen vielleicht zu machen?
Ich meine, ganz ein wichtiges Zeichen wäre zum Beispiel, gerade im Kontext von Italien, den Islam anzuerkennen. Das heißt, ihm auch wirklich einen Stellenwert zu geben. Und ich habe da ein Paper gefunden von einer Forscherin, die das 2017 publiziert hat. Und zwar, das ist die Stella Kolievina, die lehrt an der Uni in Como und die hat ein Paper geschrieben zum Status quo des Religionsunterrichts in italienischen öffentlichen Schulen im Hinblick auf den Islam. Und da geht auch ganz klar hervor, dass es eigentlich im Moment in Italien unmöglich ist, religiösen Unterricht für Muslime anzubieten, weil es einfach gesetzlich gar nicht die Grundlage gibt. Und es gibt ein zweites Paper, publiziert von einer Forscherin von der Uni in Mailand, die in dieselbe Kerbe schlägt, dass eigentlich der religiöse Pluralismus und generell die Vielfalt in Italien ja auch immer mehr zunimmt, aber die gesetzliche Lage überhaupt das nicht abbildet und die Politik dem auch nicht Rechnung trägt. Und da wäre es halt vielleicht an die Politik zu richten, ein Wunsch an die Politik sozusagen, dass man zumindest vielleicht den Religionsunterricht öffnet, dass man da versucht, auch wirklich muslimischen Religionsunterricht zuzulassen. Weil man weiß auch, lässt man Religionsunterricht zu, kann man vielleicht auch Radikalisierungstendenzen vorbeugen. Weil wenn man fundiert in der eigenen Religion sozialisiert wird und gebildet wird, dann geht man auch nicht irgendwelchen Internetpredigern zum Beispiel auf den Leim. Ich weiß schon, dass es jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt ist. Ich komme halt aus dem österreichischen Kontext, wo wir 30 Jahre lang muslimischen Religionsunterricht haben und eigentlich gute Erfahrungen teilweise damit gemacht haben. Nicht überall, aber Großteil ist gut. Und vielleicht ist das etwas, was man anregen könnte. Man nimmt damit der katholischen Kirche ja auch nicht wirklich irgendwie eine Vormachtstellung weg, sondern man lässt eigentlich nur daneben etwas zu. Denn im Moment sieht man ja auch, dass viele Migrantenkinder oder muslimische Kinder gar nicht den Religionsunterricht besuchen, den katholischen mittlerweile. Also die melden sich davon ab und sind sich selbst überlassen. Das heißt, das wäre irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir bieten das gemeinsam parallel dazu an oder wir bieten überhaupt einen Religionsunterricht an, der Religionen übergreifend lehrt, also der interreligiös auch lehrt. Das gibt es bis jetzt auch nicht, Entschuldigung.
Ja, du musst ein bisschen widersprechen. Okay. Nicht im Sinne von, was kann die Politik machen, so, sondern ich wäre eher dafür, dass der Religionsunterricht komplett aus den Schulen verschwindet. Ne? Also jetzt nur extra einen Religionsunterricht anzubieten, weil dann irgendwann kann man auch die Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters als Religionsunterricht anbieten. Ne? Also irgendwo gibt es dann auch eine Grenze. Und deswegen würde ich überhaupt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, den Religionsunterricht aus der Öffentlichkeit bannen, unter Anführungszeichen, mhm. oder ich sehe das so im Sinne von Religion ist, ist Privatsache. Ne? Genau. Und deswegen, also den Religionsunterricht jetzt in islamischen, das hat jetzt nichts mit dem islamischen Religionsunterricht zu tun, also grundsätzlich jeder Art von Religionsunterricht hat in einer Schule nichts mehr verloren, meine Meinung. Deswegen weiß ich nicht, gibt es unter dem Gesichtspunkt, wenn man das jetzt also nicht so machen würde, irgendwas, was nicht jetzt unbedingt die Politik machen will, ich kann mir nicht vorstellen, dass Matteo Salvini jetzt sich für den Islam einsetzt als Ministerpräsident, wenn er es wert oder nicht, ich weiß nicht. Aber was kann ein Normalbürger machen, zum Beispiel? Okay. Nicht, um jetzt irgendwie. Ja.
Darf ich kurz vielleicht da ansprechen? Grundsätzlich, was jetzt den Religionsunterricht im öffentlichen Raum angeht, okay, da kann man konträre Meinung haben, aber ich glaube, die wichtige Aussage von dem Paper ist schon, dass, glaube ich, wenn jemand eine Werteausbildung bekommt, ob das, und eben, dass man sich grundsätzlich nicht so leicht an Radikalisierungen wendet. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben, dass man sagt, okay, wenn man das in irgendeiner Form auch in privater Weise, aber sozusagen eine Wertediskussion führt, in welcher Form auch immer, dass Radikalisierungen weniger werden. Und ich glaube schon, dass sozusagen die Anerkennung vom Islam natürlich ein erster wichtiger Schritt ist,
das zu unterbinden.
Einfach dem Stellenwert zu geben. Das ist ja auch ein bisschen symbolisch damit verbunden. Und so wie du sagst, es muss ja nicht unbedingt ein muslimischer Religionsunterricht zusätzlich eingeführt werden. Aber da bin ich schon bei Marc, zumindest Ethik oder ein Werteunterricht. Mhm. Sowas, glaube ich, sollte man nicht vernachlässigen. Und sowas gehört definitiv beibehalten, finde ich. Aber was ein Individueller tun kann, also ich denke mal, man könnte in Diskussionen versuchen, eine neutralere Position einzunehmen, vor allem wenn es jetzt um Stammtischdiskussionen zum Beispiel geht. Auch vielleicht Fehlinformationen vorzubeugen oder zu korrigieren. Man könnte vielleicht auch schauen, unterstützend einzuwirken in der eigenen Community, in der Nachbarschaft, wenn es Muslime gibt. Und nicht immer nur ausgrenzen. Und auch die Vielfalt wahrnehmen und die durchaus auch teilweise als Chance sehen. Nicht alle sind gut, aber es sind auch nicht alle Österreicher oder Südtiroler immer nur gute Menschen. Es kommt schon sehr aufs Individuum drauf an und ich denke, das sollte man wahrnehmen und das als Mensch behandeln und nicht plötzlich irgendwie als was anderes, nur weil die Person jetzt ein Kopftuch aufhat oder keine Ahnung, irgendeinen Kaftan trägt zum Beispiel.
Nein, Kerstin, danke vielmals, dass du da warst. Es war wirklich interessant.
Sie bleiben oder?
Ja, du bleibst natürlich da, aber schon jetzt die Einladung von meiner Seite. Irgendwann wäre es interessant, wenn du wieder bei uns bist. Überhaupt, wenn du vielleicht vom Iran zurückkommst, Entschuldigung. Was machst du da genau? Vielleicht noch.
Also ich mache einen achttägigen Kurs an einer Universität in Qom, südlich von Teheran, zum Thema Schia-Islam und bleibe dann noch 2 Wochen an dieser Universität, um weiter zu forschen, vor allem was Frauenrechte im Iran betrifft, beziehungsweise in der schiitischen Tradition. Und dann auch, ganz ehrlich gesagt, 2 Wochen Rundreise. Weil wenn ich schon mal dort bin, muss ich mir das Land anschauen.
Aber jetzt rein für dich persönlich. Ja. Ich meine, hast du nicht irgendwie dann auch, du hast ja gesagt, wie Lübeck hast du schon ein bisschen so Sorge gehabt als Reiseleiterin und so. Aber irgendwie gibt es nicht irgendwie Angst, dass sie dich nicht mehr rausgelassen oder so aus dem Land? Oder?
Nein, das weniger. Weniger. Mein einziges Problem im Moment ist, es hat dort dann 40 Grad oder mehr. Und ich muss ein Kopftuch tragen. Und das ist dann wirklich eine Erfahrung, also, die einzigartig ist wahrscheinlich. Weil das war so in Libyen nie der Fall und das habe ich in Palästina nicht gebraucht. Im Libanon kurz einmal, wenn ich in gewisse Teile der Stadt gegangen bin, wo ich gewusst habe, das ist schiitisch geprägt, also da habe ich mir ein Kopftuch aufgesetzt. Aber dort ist es generell wirklich, ich werde fast einen Monat im Land sein und einen Monat mit einem Kopftuch rumzurennen und immer zu schauen, dass das Ding oben bleibt und nicht verrutscht und die wollen nicht die falschen Leute anschauen, also in den Augen und so. Also das ist, glaube ich, wirklich einmal eine Erfahrung, auf die ich gespannt bin.
Üben. Ja. Kerstin, genau. Ich wollte gerade sagen, ich werde Eurek Maintenance eine Nachricht schicken, Sie sollen eine Büroheizung ein bisschen raufdrehen.
Und ich übe jetzt schon. Okay. Ja, danke.
So, danke fürs Gespräch, Kerstin.
Veranstaltungstipps würde ich sagen. Am 20. April, das habe ich schon in einer der alten Folgen angekündigt, man sieht, ich komme nur weg vom Mond. Am 20. April findet um 20 Uhr im Planetarium eine Sonderveranstaltung statt, eine zweistündige. Da gibt es, wie gesagt, nichts zu trinken, es kostet etwas. Und zwar zum Thema Mond. Erstens eben alles mögliche Kurioses, Absurdes, Interessantes zum Thema Mond. In einem hoffentlich sehr kurzweiligen Vortrag und anschließend dann Beobachtung auf dem Dorfplatz in Gumma, wo man dann mit 2 Teleskopen den Mond beobachten kann, und zwar die den zunehmenden Mond mit seinen Kratern. Also es schaut dann recht eindrucksvoll meistens aus. Also wer sich ein bisschen vorbilden will zum Thema Mond, der Kalender kommt auch vor tatsächlich, so der islamische Kalender ein bisschen, also passt jetzt sogar zum Thema. Am 20. April im Planetarium.
Ist gleich.
Jetzt sind wir bei unseren Social Media Tipps. David, du hast wieder einen tollen Twitter-Account für uns ausgegeben, meine ich gehört.
Ja, und zwar den Twitter-Account vom Twitter-Account vom Egon oder Erich Neuwirth heißt er. Erich Neuwirth, ein pensionierter Professor an der Universität in Wien und hat Computerwissenschaften, Mathematik und Statistik unterrichtet. Und der Erich Neuwirth, der postet relativ regelmäßig Mathematik- und Statistikrätsel, die in diesen kurzen Zeilen zunächst mal recht einleuchtend klingen, also die kann jeder Kleiner nachvollziehen. Das Problem ist aber, dass dann diese Rätsel so verschiedene Ebenen und Layers haben. Also die schauen auf den ersten Blick vielleicht leicht aus und dann überlegt man sich, so leicht ist es dann doch nicht, und dann kippt man immer tiefer in die Materie rein. Als Beispiel eben, wenn ich es kurz sagen darf, da ein Rätsel, da kann sich jeder Gedanken drüber machen. Die Lösung gibt es schon, deswegen, wer jetzt nicht lang rumkopfen will, kann sich das dann durchlesen auf seinem Blog vom Erich Neuwirth. Und zwar, man stellt sich vor, ein Gummiband, 1 Meter lang. Auf dem einen Ende dieses Gummibandes befindet sich eine Ameise und die Ameise krabbelt mit einer gewissen Geschwindigkeit, zum Beispiel in dem Fall waren es, glaube ich, 1 Zentimeter pro Sekunde von der einen zur anderen Seite. Und damit wäre die Sache eigentlich gegessen. Die Ameise kommt irgendwann auf der anderen Seite von diesem Gummiband an. So, jetzt, was aber gesagt hat, ist, was passiert jetzt aber, wenn dieses Gummiband pro Sekunde um 1 Meter weiter gedehnt wird. Das heißt, in der ersten Sekunde ist es 1 Meter lang, in der zweiten Sekunde dann schon 2 Meter, in der dritten Sekunde ist es 3 Meter lang und in der vierten Sekunde 4 Meter. Und die Frage ist dann, erreicht die Ameise jemals das andere Ende des Gummibandes? Unter der Annahme logisch, dass das Gummiband nicht reißt und dass es unendlich, also dass es immer weiter gedehnt werden kann, erreicht die Ameise mit einer Geschwindigkeit von 1 cm pro Sekunde jemals die andere Seite dieses Gummibandes. Nicht? Und so, ich glaube spontan, was würdet ihr sagen, so ganz so schnell?
Ja, schwierig.
Schwierig.
Eher nicht.
Eher nicht, ja.
Kommt drauf an, wie alt sie wird.
Ja, gut, also ein unendlich, sagen wir mal, eine Ameise, die jetzt nicht so Lebensprobleme hat oder Haltbarkeitsprobleme. Also es ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man jetzt diese Frage, und wer jetzt denkt, ja, das ist jetzt für eine rein hypothetische Frage, die hat sogar einen realen Zusammenhang in der Kosmologie, also in der Astronomie. Und zwar geht es nämlich genau darum, dass sich das Universum eben ausdehnt. Und zwar teilweise dehnt sich der Raum schneller aus, als sich Licht darin bewegen kann. Das heißt, da gibt es also einen Zusammenhang auf größeren Skalen. Nicht? Also ich verrate jetzt noch nicht das Ergebnis, aber den Twitter-Kanal vom Erich Neuwirth, der heißt Neuwirth-TH und dann ein E am Ende. Also Neuwirth, aber wir werden das dann in die Shownotes natürlich verlinken. Ich empfehle jeden zu folgen, da kommt jeden Tag ein neues Mathematikrätsel aus, oder wo jeglich jeder mitmachen kann. Marc, du hast auch noch etwas.
Ja, was eher schwieriges, aber ich mache jetzt Werbung im Podcast für einen Podcast. Und zwar für einen Podcast, der von der Axel Springer Akademie produziert wird. Und der heißt Allium. Jetzt frage ich die Kerstin, die ja Arabisch ein bisschen spricht, ob sie da eine Ahnung hat, was Allium heißt.
Ehrlich gesagt, nein. Da muss ich
wirklich. Ich kann Allium.
Ich weiß auch nicht, wie man schreibt. Also würde ich es schriftlich
sagen. A-L-Y-O-M.
Nein, in arabischer Zeichenschrift.
Da ich mich jetzt hart. Nein, also sie übersetzen das mit der Tag und.
Allium.
Genau.
Ah, ja.
Ja, du sprichst halt richtig aus.
Ja, na verstehst du.
Allium, ja, das ist der Tag.
Okay, Allium. Und dieser Podcast handelt von dem 4. April des letzten Jahres. Denn am 4. April des letzten Jahres ist leider was Tragisches passiert. Und zwar hat Syriens Diktator Assad einen Giftgasangriff auf die Kleinstadt, jetzt hoffe ich wieder, dass er es richtig ausspricht, Canshechun, abgeworfen. Und da sind sehr viele Tote gewesen. Also es ist wirklich sehr tragisch. Und dieser Podcast erzählt von dem 12-jährigen Yusuf, der diesen Giftgasanschlag überlebt hat. Aber unter anderem sein Vater und 28 Verwandte sind dabei ums Leben gekommen. Und sie erzählen sozusagen das Schicksal von diesem Jungen und auch sozusagen wie, sie wollen sozusagen den Opfern damit auch ein Gesicht geben. Sie sagen eben gerade, Gerade Deutschland darf nicht vergessen, wenn Leute oder darf nicht wegschauen, wenn Leute vergast werden. Und deswegen haben sie sich dieses als Ziel gesetzt, weil sie gesagt haben, eben es war eben passiert und die Opfer bekommen kein Gesicht. Und deswegen mit diesem Podcast wollen sie diesem Jungen und seiner Familie ein Gesicht geben und erzählen eben einfach von dem Schicksal von diesem Jungen und sozusagen auch, wie der ja, wie sich die Situation auch geändert hat. Also eben jetzt gerade war eine Folge von der Rückkehr dorthin und also ist wirklich sehr gut gemacht. Im Team, was ich auch interessant finde, ist auch ein syrischer Journalist mit eingebunden und also wirklich ein sehr guter Podcast mit eben wirklich toll gemacht und den lege ich jeden nahe anzuhören. Wir werden natürlich die Webseite auch in die Shownotes legen. Last but not least, Trugschluss der Woche.
Der logische Trugschluss der Woche. In diesem Fall ein Trugschluss, den man häufig hört, und zwar das falsche Dilemma oder das Schwarz-und-Weiß-Gedenke. Also praktisch, das erklärt man am besten an einem Beispiel. Entweder wir machen es richtig, oder wir machen es gar nicht. Also zwei absolute, nicht? Aber man kann ja trotzdem was machen und dann macht man halt alles dabei richtig. Also das ist dieses schwarz- und weiß kategorisierende Denken, das nennt man dieses falsche Dilemma. Also man erzeugt künstlich sozusagen eine Situation, in der man dem Diskutant, also dem Diskussionspartner das Gefühl gibt, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder A oder B, und man ignoriert eigentlich das ganze Spektrum, was sich dann dazwischen befindet. Und ich habe ja heute mein Star Wars Darth Vader T-Shirt angezogen, weil da gibt es nämlich eine Darth Vader Referenz in Episode 3 von Star Wars, der genau dieses falsche Dilemma sich bedient. Also Darth Vader damals noch nicht in seiner Uniform, Lebenserhaltungssystem, kämpft gegen einen Obi-Wan Kenobi, seinem Ausbilder. Und irgendwann sagt dann der Darth Vader, if you're not with me, then you're my enemy. Und der Obi-Wan Kenobi sagt dann drauf, only a Sith deals in absolutes. Also, also wer sich dieses falschen Dilemmas bedient, der soll sich daran erinnern, dass er dann ein Sith ist, sozusagen. Also es kommt immer wieder mal vor, nicht? Die Situation, einfach dran denken, es ist nicht alles schwarz und weiß, sondern es gibt da...
Ich sage jetzt gleich, Hashtag Lieblingsnerds.
Ja, genau. Ja, hallo.
Ja.
Also, jetzt, wenn es da was nicht mehr Platz hat, dann kann man es gleich lassen. Na, warum haben wir es nach, oder?
Ja, wir haben.
Hast du noch etwas auf dem Sendeplan? Du hast überhaupt keinen Sendeplan.
Wir haben Sendeplan.
Ja, eben.
Seit wann haben wir einen Sendeplan?
Ich gleich.
Nein, ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei dir, Kerstin, bedanken. Es war wirklich sehr spannend, eben gerade ein paar Grundlagen zu erfahren und vieles mehr. Und du warst der zweite Gast in unserer Folge. Wir hoffen, dass wir bald einen dritten Gast natürlich begrüßen dürfen. Was wir natürlich auch gerne hätten, ist natürlich, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, unsere Sendung gefallen hat und ihr auch Fragen an unsere Studiogäste habt, dass ihr einfach kommentiert, dass ihr sozusagen Teil von dieser Diskussion würdet, weil wir setzt der David und die.
Wir fragen gleich,
was uns gerade so einfällt. Und deswegen.
Wir haben keine Lust auf einen Sendeplan, also bitte stellt uns Fragen.
Genau. Aber Kerstin, ich glaube, sollten jetzt im Nachhinein noch Unklarheiten auftreten, ich glaube, du stehst gerne auch zur Verfügung. Ja.
Wo findet man die Kerstin auf Twitter?
Auf Twitter findet man genauso mich auf @karwunisch. Da findet man mich. Da kann man mir auch direkt Fragen stellen. Ansonsten an der Eurag einfach meine Mailadresse. Schreibt es mir an der Eurag, wenn ihr Fragen habt. Ja.
Mir werden deine Daten natürlich hinzufügen, aber wirklich eben, ich glaube, das soll auch der Mehrwert sein, dass man wirklich mit unseren Experten dann auch sprechen kann.
Ich würde mich freuen über jede Frage, über jede Diskussion. Gerne. Und nochmal vielen Dank für die Einladung.
Danke dir fürs Bier und für deine Antwort.
Also in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr ins Herz und lasst es euch gut gehen und sonst
ist auch gleich. Ist gleich. Ist gleich.
Jetzt war draußen sein Einkaufen.